Sie lachten und wandten sich der gut verborgenen Felsspalte zu. Ganz erstaunt blickte ich um mich. Zuerst konnte ich den Eingang gar nicht sehen. Alles, was ich sah, war nur ein dunkler Schatten, der aussah wie ein ausgetrockneter Wasserlauf oder der Fleck einer Flechte. Als wir die Felsenbank überquerten, sah ich in der Felswand tatsächlich einen Riss. Ein großer Lama packte mich an den Schultern, schob mich in die Felsspalte und sagte gutmütig, du gehst zuerst, dann kannst du die Felsenteufel austreiben und uns so schützen. So musste ich als erster und unwichtigster der Gruppe zuerst die Höhle der Ahnen betreten. Ich schob mich langsam hinein und kroch den Fels entlang um die Ecken. Flintermi hörte ich das Schlurfen und Scharren, während sich die schwereren Männer ihren Weg suchten. Plötzlich ging über mir das Licht an, das mich vor Angst einen Augenblick lähmte. Ich stand bewegungslos an der Felsenwand und starrte auf den fantastischen Anblick im Rennen. Die Hölle schien etwa zweimal so groß wie das Innere der großen Kathedrale von Lhasa zu sein. Doch hier war es nicht gleich wie in der Kathedrale, die immer von einem Dunst der vielen Butterlampen benebelt war. Hier war die Helligkeit intensiver, als der volle Mond in einer wolkenlosen Nacht. Nein, es war viel heller, als das. Die Lichtqualität musste mir vermutlich den Eindruck von Mondlichtern vermittelt haben. Ich blickte nach oben zu den Kugeln, die diese Leuchtkraft lieferten. Die Lamas drängten sich neben mir zusammen und starrten wie ich, zuerst auf die Lichtquellen. Mein Mentor sagte, die alten Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass hier das Licht ursprünglich einmal viel heller war. Diese Lampen brennen im Laufe von Hunderten von Jahrhunderten schwächer. Wir standen minutenlang still, schweigend, als hätten wir Angst, diejenigen aufzuwecken, die schon über endlose Jahre schliefen. Dann, wie auf Kommando, bewegten wir uns. Gemeinsam gingen wir über den soliden Steinboden zu der ersten, untätig vor uns stehenden Maschine. Wir standen um sie herum, halb ängstlich, sie anzufassen, und doch wiederum überaus neugierig, für was sie wohl sein könnte. Sie war für alter Stumpf, schien jedoch für den sofortigen Gebrauch bereit zu sein, wenn man nur wüsste, für was sie war und wie man sie bediente. Auch andere Geräte weckten unsere Aufmerksamkeit, doch ohne Ergebnis. Diese Maschinen waren viel zu fortschrittlich für uns. Ich ging weiter, wo sich eine kleine viereckige Plattform von etwa einem Meter Durchmesser befand. Sie war mit einem Schutzgeländer eingefasst und befand sich am Boden. Was ein langes zusammengefaltetes Metallrohr zu sein schien, verlängerte sich zu einer in der Nähe stehenden Maschine, und die Plattform war mit dem anderen Ende des Rohres verbunden. Müßig stieg ich auf das mit dem Geländer versehene Viereck, und fragte mich, für was es wohl sein könnte. Mit einem Male blieb mir vor Angst das Herz stehen. Die Plattform erzitterte leicht und bewegte sich hoch in die Luft. Ich fürchtete mich so sehr, dass ich mich verzweifelt an dem Geländer festhielt. Unter mir starrten die sechs Lamas bestürzt nach oben. Das Rohr hatte sich entfaltet und schwenkte die Plattform direkt auf eines der Kugellichter zu. Ganz verzweifelt schaute ich über die Seite nach unten. Ich war bereits etwa 10 Meter in der Höhe, und immer noch ging es weiter. Meine Angst war, dass mich die Lichtquelle wie eine Motte in den Butterlampenflammen knusprig rösten würde. Ich vernahm einen Klick und die Plattform stoppte. Ein paar Zentimeter vor meinem Gesicht glühte das Licht. Zaghaft streckte ich die Hand aus, doch die ganze Kugel war eiskalt. Inzwischen gewann ich meine Fassung wieder etwas zurück und schaute mich um. Dann erfasste mich ein fröstelnder Gedanke. Wie komme ich da nur wieder herunter? Ich sprang von Seite zu Seite und versuchte, einen Fluchtweg auszuarbeiten. Doch es schien keinen zu geben. Ich versuchte die lange Röhre zu erreichen und hoffte, an ihr herunterklettern zu können. Jedoch sie war zu weit weg. Gerade, als ich immer verzweifelter wurde, erfolgte wieder ein Zittern und die Plattform begann sich zu senken. Ich wartete nicht, bis sie den Boden berührte, ich sprang vorher ab. Ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass das Ding wieder hochging. An einer entfernten Wand befand sich in einer kauernden Stellung eine große Statue. Eine, bei der es mir heiß und kalt über den Rücken lief. Es war ein kauernder Katzenkörper, jedoch mit einem Kopf und den Schultern einer Frau. Die Augen schienen lebendig zu sein. Das Gesicht hatte einen halb spöttischen, halb seltsamen Ausdruck, der mir ziemlich Angst einjagte. Eine der Lamas kniete am Boden und betrachtete eingehend einige merkwürdige Zeichen. Schaut her, rief er, diese Bilderschrift zeigt, wie sich Menschen und Katzen miteinander unterhielten. Sie zeigt, was offensichtlich die Seele ist, die den Körper verlässt und in die Unterwelt wandert. Er war von seinem wissenschaftlichen Eifer so erfüllt und brütete am Boden über den Bildern, die er, Hieroglyphen, nannte und erwartete von allen anderen, eine ähnliche Begeisterung. Dieser Lama war ein hochgebildeter Mann, einer, der ohne jegliche Schwierigkeiten alte Sprachen lernen konnte. Die anderen bummelten um diese seltsamen Maschinen herum und versuchten, zu erraten, für was sie wohl waren. ein plötzlicher Schrei. Wir drehten uns erschrocken um. Der große, dünne Lama schien mit dem Gesicht hinten an der Wand in einer glanzlosen Mitterbox zu stecken. Er stand mit gebeugtem Kopf da und sein ganzes Gesicht war verborgen. Zwei Männer eilten zu ihm hin und zerrten ihn von der Gefahr weg. Er schnauzte sie zornig an und eilte wieder zurück. Seltsam, dachte ich, selbst so gesetzte und gebildete Lamas drehen an diesem Ort durch. Dann trat der große Dünne auf die Seite und ein anderer nahm seinen Platz ein. Soweit ich daraus schließen konnte, sahen sie in dieser Box Maschinen, die sich im Betrieb befanden. Schließlich hatte mein Mentor Erbarmen mit mir und hob mich hoch bis auf die Höhe des Gerätes, was das Augenstück zu sein schien. Als ich hochgehoben wurde und wie angewiesen meine Hände an einen Griff legte, sah ich in der Box Männer und die sich in diesem Raum befindenden Maschinen. Die Männer bedienten die Maschinen. Ich sah, dass die Plattform, auf der ich bis zum Licht hochgehoben wurde, gesteuert werden konnte und eine bewegliche Leiter war oder eher ein Gerät, das Leitern unnötig machte. Die meisten Maschinen hier, stellte ich fest, waren Ausstellungsmodell, so wie ich sie in späteren Jahren in den technischen Museen auf der ganzen Welt gesehen habe. Wir gingen zu der schwarzen Fläche hinüber, von der mir der Lama Mingya Dondup erst neulich erzählt hatte. Bei unserem Näherkommen öffnete sie sich mit einem kratzenden Quietschen, das in der Stille dieses Ortes so laut war, dass wir allesamt erschreckt zusammenfuhren. Im Innern war es stockdunkel. Es war beinahe so, als wirbelten schwarze Wolken um uns herum. Unsere Füße wurden von flachen Fahrrinnen im Boden ferngelenkt. Wir wurden entlang geschoben. Als die Fahrrinne endete, setzten wir uns. Und während wir das taten, vernahmen wir eine Reihe von Klicks, wie wenn Metall auf Metall kratzte. Fast unmerklich stahl sich mein Licht in die Dunkelheit und stieß diese auf die Seite. Wir sahen uns um und sahen noch mehr merkwürdige Maschinen. Es gab auch Statuen hier und metallgeschnitzte Bilder. Doch bevor wir Zeit hatten, uns noch weiter umzusehen, zog sich das Licht an sich selbst zurück und formte in der Mitte der Halle eine leuchtende Kugel. Ziellose Farben und Lichtbänder wirbelten ohne scheinbare Bedeutung rund um die Kugel. Es formten sich allmählich Bilder. Zuerst noch unscharf und verschwommen, dann wurden sie deutlicher und real mit einem Dreidimensionaleffekt. Wir schauten gespannt zu. Dies war die Welt vor langer, langer Zeit. Als die Welt noch jung war. Die Berge standen dort, wo heute die Meere sind, und die angenehmen Seebäder von einst waren nun Bergspitzen. Das Wetter war wärmer und eigenartige Lebewesen streiften auf den Feldern umher. Dieses war eine Welt des technischen Fortschritts. Sonderbare Maschinen rollten daher, flogen ein paar Zentimeter über die Oberfläche der Erde oder Meilen hoch in der Luft. Große Tempel mit spitzen Türmen ragten himmelwärts, so als stünden sie im Wettbewerb mit den Wolken. Tiere und Menschen unterhielten sich telepathisch miteinander. Doch es herrschte nicht nur eitler Sonnenschein. Die Politiker kämpften gegen Politiker. Die Welt war ein geteiltes Lager, in der beide Seiten das Land des anderen begehrten. Misstrauen und Angst waren die Schatten, unter denen die gewöhnlichen Leute lebten. Die Priester beider Seiten erklärten, dass sie alleine an Gottes Gunst stünden. In den Bildern vor uns sahen wir, sich ereifernde Priester, so wie heute, die sich um ihr eigenes Seelenheil sorgten. Doch zu welchem Preis? Die Priester jeder Glaubensgemeinschaft lehrten, dass es eine heilige Pflicht war, die Feinde zu töten. Und beinahe im selben Atemzug predigten sie, dass die Menschen auf der ganzen Welt Brüder wären. Der Widerspruch von Brüdern, die Brüder töteten, kam ihnen nicht in den Sinn. Wir sahen große Kriegsgefechte, deren meiste Gefallene aus der Zivilbevölkerung waren. Die Streitkräfte, ungefährdet hinter ihrer Rüstung, waren meistens sicher. Die Alten, die Frauen und Kinder, jene, die nicht kämpften, waren die, die darunter zu leiden hatten. Wir erhielten einen kleinen Einblick von Wissenschaftlern, die an Labors arbeiteten und noch tödlichere und noch größere und bessere biologische Waffen herstellten, um sie über dem Feind abzuwerfen. Eine Bildsequenz zeigte eine Gruppe besonnener Männer, die das, was sie die Zeitkapsel nannten, und wir die Hölle der Ahnen nennen, planten, in der sie funktionstüchtige Maschinenmodelle mitsamt den vollständigen Bildaufzeichnungen ihrer Kultur und deren Mangel für spätere Generationen lagern konnten. Riesige Maschinen hüllten den gewachsenen Fels aus. Horden von Männern installierten die Maschinenmodelle. Wir sahen, wie die Kaltlichtkugeln an Ort und Stelle gehievt wurden. Inaktive radioaktive Substanz liefert ihnen für Millionen von Jahren Licht. Inaktiv, indem sie die Menschen nicht schädigen konnte. Aktiv, indem das Licht bis fast ans Ende der Zeit selbst fortbedauerte. Wir stellten fest, dass wir die Sprache verstehen konnten. Dann wurde die Erklärung dazu geliefert, dass wir die Sprache telepathisch erhielten. Kammern oder Zeitkapseln wie diese wurden auch unter dem Sand von Ägypten und unter den Pyramiden in Südamerika und an einem Ort in Sibirien geheim gehalten. Jeder Ort wurde durch das Symbol jener Zeit gekennzeichnet, der Sphinx. Wir sahen die große Statue der Sphinx, die ursprünglich nicht aus Ägypten stammte und erhielten eine Erklärung ihrer Formgebung. In diesen weit zurückliegenden Tagen unterhielten sich die Menschen mit den Tieren und arbeiteten mit ihnen zusammen. Die Katze war das perfekteste Tier für Stärke und Intelligenz. Der Mensch selbst ist ein Tier. Und aus diesem Grund fertigten die Ahnen einen großen Katzenkörper als Hinweis für diese Stärke und Ausdauer. Auf den Körper setzten sie Brüste und den Kopf einer Frau. Der Kopf sollte auf des Menschen Intelligenz und Vernunft hinweisen, während die Brüste anzeigten, dass die Menschen und die Tiere voneinander seelische und geistige Nahrung schöpfen konnten. Dieses Symbol war zu jener Zeit so alltäglich, wie das heute die Buddha-Statue, der Davidstern oder das Kreuz sind. Wir sahen Meere, auf denen sich große schwimmende Städte befanden und sich von Land zu Land bewegten. Durch die Luft schwebten ähnlich große Fahrzeuge. Sie bewegten sich ohne jegliches Geräusch. Sie konnten schweben und sich beinahe unmittelbar in eine enorme Geschwindigkeit versetzen. Auf dem Land fuhren Vehikel ein paar Zentimeter über dem Boden entlang. Sie wurden mit einer Methode in der Luft gehalten, die wir uns nicht erklären konnten. Brücken erstreckten sich quer durch die Städte und zwischen schmalen Drahtseilen führten anscheinend Straßen hindurch. Und während des Zuschauern sahen wir einen hell erleuchteten Blitz am Himmel und eine der größeren Brücken stürzte in einem Durcheinander von Trägbalken und Drahtseilen ein. Ein weiterer Blitz und unter weißglühendem Gas verschwand fast die ganze Stadt selbst. Über den Ruinen türmte sich eine seltsame, übel aussehende rote Wolke auf, die in groben Zügen die Form eines weit in den Himmel hinaufragenden Pilzes hatte. Unser Bild verschwamm, und dann sahen wir wieder eine Gruppe von Männern, die diese Zeitkapsel konzipiert hatten. Sie hatten beschlossen, dass es nun Zeit war, sie zu versiegeln. Wir sahen die Zeremonie. Wir sahen die gespeicherten Erinnerungen, die sie der Maschine eingaben. Wir hörten die Ansprache des Abschieds, wobei uns gesagt wurde, den Menschen der Zukunft, wenn es noch welche gibt. Und dass die Menschen dabei waren, sich selbst zu zerstören, oder dass das möglich zu sein schien. Und innerhalb dieser Gewölbe werden jene Aufzeichnungen unserer Errungenschaften und Torheiten aufbewahrt, die jenen einer zukünftigen Rasse zum Nutzen sein mögen, die Intelligenz haben, sie zu entdecken, und wenn sie sie entdeckt haben, in der Lage sind, sie zu verstehen. Die telepathische Stimme schwand und der Bildschirm wurde schwarz. Wir saßen schweigend da, verblüfft über das, was wir gesehen hatten. Später, während wir immer noch saßen, ging langsam wieder das Licht an und wir sahen, dass es eigentlich von den Wänden dieses Raums kam. Wir erhoben uns und sahen uns um. Diese Halle war genauso vollgestopft mit Maschinen und es gab viele Modelle von Städten und Brücken. Sie waren aus einer Art Stein oder Metall gefertigt, deren Beschaffenheit wir nicht bestimmen konnten. Gewisse Ausstellungsstücke waren mit einem durchsichtigen Material geschützt, das uns sehr erstaunte. Es war nicht Glas, wir wussten schlicht nicht, was das für ein Material war. Alles, was wir wussten war, dass es uns wirkungsvoll vom Berühren der Modelle abhielt. Plötzlich erschraken wir alle. Ein böses rotes Auge beobachtete uns, blinkte uns. Ich war bereit davon zu laufen, als mein Mentor der Lama Mingya Dongdub zu der Maschine mit dem roten Auge hinüberschritt. Er sah sie sich an und berührte die Griffe. Das rote Auge verschwand. Stattdessen sahen wir auf meinem Bildschirm einen anderen Raum, der von der Haupthalle hineinführte. In unseren Köpfen vernahmen wir die Mitteilung, wenn Sie den Ort verlassen, gehen Sie in den Raum, wo Sie einen Werkstoff finden werden, mit dem Sie jede Öffnung, durch welche Sie gekommen sind, wieder versiegeln. Wenn Sie noch nicht die Evolutionsstufe erreicht haben, unsere Maschinen zu bedienen, versiegeln Sie diesen Ort und lassen Sie ihm für die, die später kommen werden, intakt. Schweigend gingen wir hintereinander hinaus in einen dritten Raum, dessen Tür sich bei unserem Näherkommen öffnete. Er enthielt viele sorgsam verschlossene Kanister und eine Schilderungsmaschine, die uns beschrieb, wie wir die Kanister zu öffnen hatten und den Höhleneingang versiegeln mussten. Wir setzten uns auf den Boden und diskutierten das, was wir hier sahen und erfahren hatten. Wundervoll. Wundervoll, sagte ein Lama. Ich sehe nichts Wundervolles daran, sagte ich keck. Wir hätten uns all dies auch über die Akasha-Chronik ansehen können. Warum können wir uns nicht diese Zeitablaufbilder ansehen und sehen, was mit diesem Ort geschehen ist, nachdem er versiegelt wurde? Die anderen wandten sich fragend an den Senior der Gruppe, den Lama Mingya Dongdub. Er nickte leicht und bemerkte, zwischendurch zeigt unser Lobsang doch noch ein paar Funken Intelligenz. Lasst uns selbst sammeln. Wir wollen sehen, was geschehen ist, denn ich bin genauso neugierig wie du. Wir saßen in einem Kreis, das Gesicht nach innen gerichtet und die Hände auf die richtige Weise gefaltet. Mein Mentor begann mit dem erforderlichen Atmungsrhythmus und wir alle folgten seiner Führung. Langsam verloren wir unsere irdische Identität und trieben, wie eine allein, im Meer der Zeit. Alles, was je geschehen ist, kann von jenen Menschen, die diese Fähigkeit haben, sich bewusst ins Astrale zu begeben, gesehen werden und von dort, mit dem in Erfahrung gebrachten Wissen, wieder, bewusst, zurückkehren. Jede Geschichtsszene irgendeiner Zeit, egal wie weit sie zurückreicht, kann gesehen werden, so als wäre man tatsächlich dort. Ich erinnerte mich an meine erste Erfahrung mit der Akasha-Chronik. Mein Mentor hatte mir davon erzählt, und ich hatte gefragt, ja, aber, was ist das? Wie funktioniert sie? Wie kann man sich mit Dingen in Verbindung setzen, die schon lange vergangen, beendet und vorüber sind? Lobsang, hatte er erwidert, stimmst du mir zu, dass du über ein Erinnerungsvermögen verfügst? Du kannst dich doch auch noch an das, was gestern, vorgestern und vorvorgestern geschehen ist, erinnern. Mit ein klein wenig Übung ist es sogar möglich, dich an alles, was in deinem ganzen Leben geschehen ist, zu erinnern. Du könntest mit Übung sogar selbst den Prozess des Geborenwerdens erinnern und eine sogenannte totale Zurückrufung haben. Und die würde deine Erinnerung zurückbringen bis vor deiner eigentlichen Geburt. Die Akasha-Chronik ist somit lediglich die Erinnerung der ganzen Welt. Alles, was je auf Erden geschehen ist, kann zurückgerufen werden, genauso wie du dich jetzt an vergangene Ereignisse in deinem Leben erinnern kannst. Es ist keine Magie dabei. Doch damit und mit der Hypnose, die ein sehr verwandtes Thema ist, werden wir uns zu einem späteren Zeitpunkt befassen. Mit unserer Ausbildung war es ein leichtes, den Punkt auszuwählen, an dem bei der Maschine die Bilder ausgingen. Wir sahen die Prozession der Männer und Frauen jener, ohne Zweifel, denkwürdigen Zeit, die hintereinander aus der Höhle gingen. Maschinen mit riesigen Armen schoben anscheinend einen halben Berg über den Eingang. Die Spalten und Risse, die auf der Oberfläche noch sichtbar waren, wurden sorgfältig versiegelt und die Gruppe der Leute und Arbeiter ging weg. Die Maschinen rollten in der Entfernung davon. Einige Zeit, einige Monate war die Szene ruhig. Wir sahen einen Hohepriester auf der Treppe einer riesigen Pyramide stehen, der seine Zuhörer ermunterte, Krieg zu führen. Die Bilder, die auf der Schriftrolle der Zeit aufgezeichneten waren, liefen weiter, wechselten und wir sahen das gegnerische Lager. Wir sahen die Anführer toben und lärmen. Die Zeit lief weiter. Wir sahen weiße Dunststreifen am blauen Himmel und dann wie sich dieser Himmel rot färbte. Die ganze Welt erzitterte und erbebte. Und uns, die wir das beobachteten, erfasste ein Schwindelgefühl. Dunkle Nacht überfiel die Welt. Schwarze Wolken mit hoch auftürmenden hellen Flammen zogen rund um die ganze Welt. Die Städte brannten nur kurz und waren dann verschwunden. Über das Land brandete das tosende Meer. Alles vor sich herschiebend, brauste eine riesige Welle, die noch größer als das höchste Gebäude gewesen war, über das Land und trug hoch oben auf ihrem Kamm das Treibgut einer sterbenden Zivilisation mit sich. Die Erde erschütterte und erbebte in Qual und Pein. Große Risse öffneten sich und schlossen sich wieder, wie der weit aufgerissene Rachen eines Riesen. Die Berge schwankten wie Weidezweige im Sturm, schwankten und versanken im Meer. Landmassen erhoben sich aus dem Wasser und türmten sich zu Bergen auf. Die ganze Welt befand sich ununterbrochen in Bewegung und in einem Zustand von Wandel. Ein paar verstreute Überlebende aus Millionen flohen schreiend auf die neu entstandenen Berge. Andere an Bord von Schiffen, die dieses Emporheben irgendwie überlebten, erreichten höher gelegene Gebiete und flohen in jedes Versteck, das sie finden konnten. Die Erde selber stand still, stoppte ihre Rotationsrichtung und drehte sich dann auf die andere Seite. Wälder flammten auf und wurden in einem Augenzwinkern in Schutt und Asche gelegt. Die Erde war verwüstet, zerstört und zu einem schwarzen Keks verkohlt. In tiefen Höhlen oder Lavatunnels erloschener Vulkane kauerten und schwafelten, durch die Katastrophe irre geworden, eine Handvoll der verstreuten Erdbevölkerung. Vom schwarzen Himmel fiel eine weißliche Substanz herab, süß im Geschmack, lebenserhaltend. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich die Erde wieder. Die Meere waren nun Land, und das Land, das es einmal gab, war nun Meer. In einer tiefer liegenden Ebene, die in einem sich entzweiten und geborstenen Gebirge entstanden war, strömte Wasser hinein und bildete ein Meer, das nun als Mittelmeer bekannt ist. Ein anderes Meer in der Nähe sank durch einen Riss im Meeresboden. Und während das Wasser verschwand und das Bett austrocknete, entstand die Wüste Sahara. Über das Antlitz der Erde zogen wilde Volksstämme, die im Schein ihrer Lagerfeuer die alten Legenden von der Sintflut, von Lemurien und Atlantis erzählten. Sie erzählten auch von dem Tag, als die Sonne stillstand. Die Hölle der Ahnen lag verschüttet im Schlamm einer halb überschwemmten Welt. Sicher vor Eindringlingen ruhte sie weit im Innern einer Landmasse. Im Laufe der Zeit wurschen reißende Ströme den Schlamm und die Trümmer mit sich und erlaubten dem Felsen einmal mehr, im Sonnenlicht zu stehen. Schließlich durch die Sonne erhitzt und durch den Eisregen gekühlt sprengte es die Felswände mit einem donnernden Getöse weg und ermöglichte uns, die Hölle zu betreten. Wir bewegten uns, streckten unsere verkrampften Glieder und kletterten matt auf die Füße. Die Erfahrung war niederschmetternd. Doch, nun mussten wir essen und schlafen. Morgen würden wir uns hier noch einmal umsehen, so dass wir vielleicht noch etwas lernen konnten. Und dann mit unserer Mission am Ende, würden wir, wie angewiesen, den Eingang wieder verschließen. Die Höhle würde wieder in Frieden schlafen, bis wohlwollende und hochintelligente Menschen wieder kämen. Ich begab mich zum Höhleneingang und schaute über die Einöde hinab und auf die gespaltenen Felsen, und ich fragte mich, was ein Mensch aus alter Zeit wohl denken würde, wenn er aus seinem Grabe steigen und neben mir hier stehen könnte. Als ich mich wieder dem Rennern zuwandte, staunte ich über den Kontrast, ein Lama machte Feuer mit Feuerstein und Zünder und zündete getrockneten Jagdung an, den er extra für diesen Zweck mitgebracht hatte. Und rund um uns herum standen Maschinen und Geräte einer vergangenen Zeit. Wir, neuzeitlichen Männer, erhitzten Wasser über einem Dungfeuer, während wir von solch erstaunlichen Maschinen, jenseits unseres Verständnisses, umgeben waren. Ich seufzte und richtete meine Gedanken auf den Tee und das Zampa-Mischen. Kapitel 6. Der Vormittagsgottesdienst hatte gerade geendet. Wir Jungen eilten auf uns davon in unser Klassenzimmer, schubsten und stießen einander, im Bemühen nicht der Letzte zu sein. Nicht etwa aufgrund unseres Interesses am Schulunterricht, sondern weil der Lehrer dieser Klasse eine schreckliche Angewohnheit hatte, dem Letzten, der hereinkam, mit dem Rohrstock einen Hieb zu versetzen. Mir, oh Freude über Freude, gelang es, der Erste zu sein und badete mich im Glanz des Anerkennungslächelns vom Schulmeister. Ungeduldig deutete er den anderen an, sich zu beeilen. Er stand an der Tür und knuffte jeden, der ihm irgendwie zu langsam erschien. Schließlich wurden wir aufgefordert, uns zu setzen. Wir saßen mit überkreuzten Beinen auf verteilten Sitzmatten am Boden. Und wie es bei uns der Brauch ist, mussten wir mit dem Rücken zum Lehrer sitzen, der konstant hinter uns patrouillierte, so dass wir nie wussten, wo er war und wir uns deshalb mehr anstrengen mussten. Heute sprechen wir über die Religionen und wie ähnlich sie sich doch alle sind, fing er an. Wir haben beobachtet, dass die Geschichte der Sintflut in allen Religionen auf der ganzen Welt gebräuchlich ist. Nun wollen wir uns mit dem Thema der Mutter Gottes auseinandersetzen. Selbst das kleinste Kind weiß, sagte er, und schaute mich streng an, dass unsere Mutter Gottes, die heilige Dolma, die Mutter Gottes der Barmherzigkeit, der Mutter Gottes gewisser christlichen Religionsgemeinschaften entspricht. Eilige Schritte hielten vor dem Eingang des Klassenzimmers. Ein Bothermönch trat ein und verbeugte sich tief vor dem Schulmeister. Seid gegrüßt, Herr Gelehrter, murmelte er. Der Herr Lama Mingya Dondup erweist Ihnen die Ehre und bittet Sie, den jungen Töster Ilobsang Rampa sofort von der Klasse zu entschuldigen, die Sache ist dringend. Der Schulmeister grollte, Junge, donnerte er, du bist ein Ärgernis und Unruhestifter der Klasse, verschwinde. Hastig sprang ich auf, verbeugte mich vor dem Lehrer und hetzte dem eilenden Bottermönch hinterher. Was ist los? Keuchte ich. Ich weiß es nicht, sagte er, das frage ich mich selber. Der heilige Lama Dondup hat Operationssachen bereitgestellt, und die Pferde sind auch bereit. Wir eilten weiter. Ah! Lobsang! So, kannst du dich aber beeilen! Lachte mein Mentor, als wir auf ihn zugingen. Wir werden hinunter nach Schö reiten, wo unser chirurgischer Dienst gebraucht wird. Er bestieg sein Pferd und bedeutete mir, meines zu besteigen, was immer eine Schwerarbeit für mich war. Die Pferde und ich schienen nie einer Meinung zu sein, wenn es um das Besteigen ging. Ich ging auf das Pferd zu und das Geschöpf schritt seitwärts von mir weg. Ich schlich auf die andere Seite, und noch bevor das Pferd wusste, wie ihm geschah, sprang ich im Laufschritt auf. Dann versuchte ich mit der Zähigkeit meines Griffes, die Bergflechte nachzuahmen. Verächtlich schnaubend und an ärgerlicher Resignation drehte sich das Pferd um und folgte ohne meine Hilfe dem Pferd meines Mentors den Pfad hinunter. Dieses Pferd von mir hatte die schreckliche Angewohnheit, an den steilsten Stücken stillzustehen und tänzelnd mit dem Kopf nach unten geneigt, über den Rand zu sehen. Ich glaubte fest, dass es einen unangebrachten Sinn für Humor hatte und sich voll bewusst war, was für einen Effekt das auf mich hatte. Wir trappelten den Pfad hinunter und passierten bald den Pargokarling oder das Weste und ritten in das Dorf Schö ein. Mein Mentor ging durch die Straßen voran, bis wir zu einem großen Gebäude kamen, das, wie ich feststellte, das Gefängnis war. Die Gefängniswärter eilten uns entgegen und nahmen uns die Pferde ab. Ich hob die zwei Taschen meines Mantels auf und trug sie an einen recht düsteren Ort. Es war sehr unangenehm hier. Ein in der Tat schrecklicher Ort. Ich konnte die Angst förmlich riechen und die üblen Gedankenformen der Übeltäter sehen. Es war ein Ort, dessen Atmosphäre mir die Haare auf dem Kopf zu Berge stehen ließ. Ich folgte meinem Mentor in einen recht großen Raum. Die Sonne schien durch die Fenster. Einige Wärter standen herum. Ein Magistrat von Shi erwartete den Lama Mingya Dondup, um ihn zu begrüßen. Und während sie miteinander unterhielten, sah ich mich um. Dieses war der Ort, wo die Kriminellen abgeurteilt und verurteilt wurden, kam ich zum Schluss. Entlang der Wände rundum befanden sich Protokolle und Bücher. Am Boden auf der Seite lag ein stöhnendes Bündel. Ich schaute zu ihm hinüber und hörte gleichzeitig den Magistrat mit meinem Mentor sprechen. Er ist Chinese, wir glauben er ist ein Spion, ehrenwerter Lama. Er versuchte, den heiligen Berg hinaufzuklettern und sich in den Potala zu schleichen. Er rutschte aus und fiel. Wie weit wissen wir nicht. Vielleicht so an die 30 Meter. Er befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Mein Mentor ging zu ihm hin und ich an seiner Seite. Ein Mann entfernte die Decke und vor uns sahen wir einen Chinesen mittleren Alters. Er war recht klein und sah aus, als wäre er bemerkenswert flink gewesen. So etwas wie ein Akrobat, dachte ich. Nun stöhnte er vor Schmerzen. Sein Gesicht war mit einer Schweißschicht bedeckt und seine Gesichtsfarbe hatte eine Grüntönung. Der Mann war wirklich in einem schlechten Zustand. Er zitterte vor Qual und knirschte mit den Zähnen. Der Lama Mingya Dondup blickte ihn mitleidig an. Spion, möchte gern Meuchelmörder oder was immer er auch ist, wir müssen etwas für ihn tun, sagte er. Mein Mentor kniete neben den Mann nieder und legte dem armen Kerl seine Hände an die Schläfen und schaute ihm in die Augen. In Sekunden entspannte sich der kranke Mann, die Augen halb geöffnet und auf seinen Lippen erschien ein schwaches Lächeln. Mein Mentor entfernte die Decke ganz und beugte sich über seine Beine. Mir wurde von dem, was ich sah, übel. Die Beine des Mannes ragten durch seine Hosen hindurch und schienen komplett zerschmettert zu sein. Mit einem scharfen Messer schnitt mein Mentor die Kleider des Mannes auf. Von den Zuschauenden ging ein schweres Atmen aus, als sie seine Beine sahen, die bis auf den Knochen von den Oberschenkeln bis zu den Füßen zerschmettert waren. Der Lama befühlte sie vorsichtig. Der verunfallte Mann rührte sich nicht, er war tief hypnotisiert. Die Beinknochen knirschten und gaben ein Geräusch wie das eines halb gefüllten Sandsackes von sich. Die Knochen sind zu stark gebrochen, um sie noch richten zu können, sagte mein Mentor. Seine Beine scheinen pulverisiert zu sein. Wir müssen sie amputieren. Ehrenwerter Lama, sagte der Magistrat, könnten Sie ihn vielleicht veranlassen, uns zu sagen, was er hier zu suchen hatte? Wir befürchten, dass er ein Meuchelmörder war. Wir werden zuerst seine Beine entfernen, erwiderte der Lama, und dann fragen wir ihn. Er beugte sich erneut über den Mann und schaute ihm einmal mehr in die Augen. Der Chinese entspannte sich noch mehr und schien in einen tiefen Schlaf zu verfallen. Unterdessen hatte ich den Beutel aufgerollt und in eine Schale die sterilisierte Kräuterlösung bereit. Mein Mentor tauchte seine Hände hinein, sodass sie weichen konnten. Seine Instrumente hatte ich bereits in eine andere Schale gelegt. Auf seine Anweisung wusch ich den Körper und die Beine des Mannes. Diese Beine zu berühren, sandte einen eigenartigen Schauer durch mich hindurch. Sie fühlten sich an, als wäre aber auch wirklich alles gebrochen. Sie bestanden nur noch aus einer blau gefleckten Farbe und Venen, die wie schwarze Seile herausstanden. 00. Unter der Führung meines Mentors, der immer noch seine Hände einweichte, band ich dort, wo sich die Beine mit dem Körper verbanden und so hoch oben wie möglich die Beine des Chinesen ab. Ich steckte ein Querholz durch die Schlaufe des sterilisierten Bandes und drehte daran, bis die Blutzirkulation stoppte. Schnell ergriff der Lama Mingya Dondup ein Messer und schnitt das Fleisch in ein V. An dem Punkt des Vs sägte er den Knochen oder was noch davon übrig war durch und schlug die zwei Hautlappen des Vs ein, sodass das Ende des Knochens mit einer Doppellage geschützt war. Ich reichte ihm den sterilisierten Faden, der von einem Teil des Yaks bestand, und er nähte die Hautlappen fest zusammen. Vorsichtig und langsam löste ich den Druck des Bandes von des Mannes Bein, um es sofort wieder anziehen zu können, im Falle der stumpf bluten sollte. Die Stiche hielten. Es floss kein Blut mehr. Hinter uns wirkte es einen Wächter heftig. Er lief kalkweiß an und fiel ohnmächtig zu Boden. Mein Mentor bandagierte den Stumpf sorgsam und wusch erneut seine Hände in der Lösung. Ich wandte meine Aufmerksamkeit dem anderen, dem linken Bein zu und fuhr mit dem Querholz einmal mehr durch die Schlaufe, um auch bei diesem Bein den Blutfluss zu stoppen. Bald lag das Bein neben dem anderen. Mein Mentor drehte sich einem starrenden Wächter zu und sagte ihm, dass er die Beine nehmen und sie in ein Tuch wickeln solle. Wir müssen diese Beine der chinesischen Mission übergeben, sagte der Lama, oder sie werden sagen, dass ihr Mann gefoltert wurde. Ich werde seine Heiligkeit bitten, dass dieser Mann wieder zu seinen Leuten zurückgeschickt wird. Sein Auftrag spielt keine Rolle. Er schlug fehl, wie das alle Versuche tun werden.